Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 287. Ulrike Hock, Finanzen sind Chefsache. So sichern kleine und mittelständische Unternehmen ihr Vermögen richtig ab. Ja, es geht wieder um Finanzen, wie beim letzten Mal. Ulrike Hock ist Finanzstrategin mit über 25 Jahren Erfahrung im internationalen Asset Management. In diesem Expertentalk erklärt sie, warum gerade kleine und mittelständische Unternehmen ihre Finanzstrategie dringend überdenken müssen. Viele Unternehmen glauben, viel Liquidität auf dem Konto bedeutet Sicherheit. Doch Ulrike zeigt, ab 100.000 Euro pro Bank, da wird es riskant. Sie spricht über die unterschätzte Inflation, die Gefahr von Emotionen beim Investieren und warum der ultimative Tipp der genialen Finanzberater meist teuer wird. Warum ist Diversifikation eigentlich so wichtig? Welche Rolle spielt Börsenpsychologie? Und was sollten Unternehmen von ETFs, Krypto und Gold halten? Ja, und wie können Unternehmer durch kluge Rücklagenbildung und strategische Vermögensstrukturierung langfristig erfolgreich bleiben?
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Ja, wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Und im Moment ist es so, dass viele Unternehmen es sehr, sehr schwer haben. Kleine, mittelständische Unternehmen, die schauen mit Graus nach draußen an die Börsen, an die Finanzen. Alles ist teurer geworden. Was können wir jetzt tun? Wie geht's denn mit der Finanzierung weiter? Wie kann ich denn mein Vermögen retten, mein Betriebsvermögen, und muss nicht Angst haben, dass es in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten zusammengeschmolzen ist? Dafür habe ich eine Expertin eingeladen mit Erfahrung aus der internationalen Finanzwelt. Herzlich willkommen, Ulrike Hock.
Vielen Dank, lieber Udo. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf.
Ja, du bist ja schon seit Jahren ausgewiesene Finanzstrategin. Du hast ehemals Portfolio-Managerin, Expertin für Vermögensstrukturierung. Ja, über 25 Jahre Arbeit. Also, da frage ich mal als erstes, sag mal, Finanzen, also in der Schule, Mathe hat mich nicht so interessiert. Und ich denke mal, Finanzen ist auch etwas, ist ja ein bisschen unterrepräsentiert in unseren Schulen, muss man so sagen. Was hat dich denn ursprünglich in die Welt der Finanzen hineingeführt?
Da waren schon so ein paar Zufälle auch dabei. Also Mathe war schon in der Schule immer so ein Fach, wo ich eigentlich Spaß hatte, die Herausforderung immer wieder anzunehmen, die Kopfnüsse zu knacken. Und also ich hatte aber auch das Glück, ich hatte eine ganz tolle Mathelehrerin, und das hat sehr viel Vertrauen aufgebaut. Und ja, da war für mich das Thema eigentlich, das war okay. So, und dann habe ich erst mal Kunst studiert ein paar Jahre, und danach habe ich aber Wirtschaftswissenschaften studiert. Und dann dachte ich, ach ja, ich mache jetzt Marketing und alles super, hat irgendwas mit Kunst zu tun. Und es war auf einmal ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es war nämlich etwas langweilig für mich. Und da dachte ich, nee, ich habe jetzt 3 Semester jetzt im Hauptstudium damit schon verbracht, aber ich muss wechseln. Und dann bin ich zu Finanzen rübergegangen. Und da war ich sofort geflecht. Da war natürlich viel Mathe dabei, klar. Aber das Ganze drum und dran hat mich schon sehr beflügelt. Und ich hatte auch noch ein Zweitfach, das war dann VWL für internationale Zahlungsströme. Und da kam ich dann so ein bisschen in das Thema rein. Ich fand das super spannend. Es wurde immer besser. Und das hat mich herausgefordert. Und mein Aha-Effekt, der damals entstanden ist, war meine Diplomarbeit. Ich hatte einen tollen Professor, und der hat mir dann gesagt, ja, such dir mal dein Thema raus. Und dann habe ich so geschmökert und überlegt, worüber schreibe ich denn? Und dann habe ich so gedacht, naja, dann schreibe ich halt über das Thema, wie effizient sind eigentlich Kapitalmärkte? Und da konnte ich mir erstmal noch gar nicht so viel drunter vorstellen. Und dann sagt er, ja, mach mal. Und dann habe ich dann mich wochenlang in die Bibliothek damals noch gesetzt und habe da alles durchgeschmökert und dachte, wird interessant. Letzten Endes kam eine Diplomarbeit raus mit einer empirischen Studie zum Thema Insider-Trading. Und ich hatte auch das Glück dann damals dabei, von der Gesellschaft für Ad-Hoc-Publizität nachträglich Daten zu bekommen, also wann wird welche Ad-Hoc-Publikation rausgebracht. Und zum Thema Unternehmensübernahmen habe ich dann für ein Jahr das Ganze mal empirisch untersucht. Und dann habe ich überlegt, damit eben das Ganze nicht so trocken ist, was passiert denn da so 2 Tage, bevor so eine Information da rauskommt bei einer Unternehmensübernahme? Und dann konnte ich mit dieser Diplomarbeit 20% Insider-Trading nachweisen. Und dann bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich konnte es gar nicht fassen. Also es gibt ja ein Insider-Handelsverbot, das ist auch strafrechtlich einzuordnen. Und da stehen bis zu 5 Jahre Gefängnis drauf. Und dann dachte ich, wie kann das sein? Und da ging bei mir das los, wo ich gedacht habe, also da muss ich mich näher mit beschäftigen, mit der ganzen Sache, mit dem Hintergrund auch die Psychologie, wieso gehen Geschäftsführer oder Mitarbeitende aus dem engeren Kreis solche Risiken ein? Und das war so der Ausgangspunkt. Ja, aufgrund dieser Diplomarbeit konnte ich dann relativ schnell bei einem großen Asset Manager in München anfangen nach meinem Studium und dann ging's los. Da habe ich alles von der Pike auf gelernt und nach circa 15 Jahren München bin ich dann international unterwegs gewesen bei einer großen Schweizer Bank.
Genau. Jetzt möchte ich unsere Zuhörer nochmal aufklären oder du bitte aufklären. Viele sagen Asset, das habe ich schon gehört. Ein Unternehmer sollte wissen, was das ist. Aber erklär du mal, was hast du als Asset Managerin gemacht? Was waren deine Aufgaben?
Ja, Entschuldigung, ich komme dann ganz schnell
in solche das ist so.
Begriffe rein, das merke ich gar nicht. Genau, also als Portfolio-Managerin kümmert man sich um das Geld von anderen, von Unternehmen meistens oder vermögenden Privatpersonen. Das ist aber dann im Wealth Management sozusagen anzusiedeln. Und auf der anderen Seite gibt es eben ja die Vermögensverwaltung für Unternehmen. Und da habe ich gearbeitet. Dann ist es meistens so, dass eben dann bei Unternehmen teilweise sehr viel Geld da ist, das nicht investiert wird in nächste Projekte, sondern das einfach wachsen soll. Das Vermögen des Unternehmens soll einfach gut angelegt werden. Und da gibt es dann eben aus den ganzen Blumenstrauß von Anlagemöglichkeiten, da werden Strategien entwickelt, eine sogenannte Asset-Allokation, also in welchen Branchen, in welchen Gebieten bin ich unterwegs, international mit verschiedenen Währungen, bei Aktien, bei Anleihen, mit Absicherung von Derivaten und, und. Also großer Blumenstrauß und da ja ist das Management dann im Gespräch mit den Anlegern und ich habe dann selber viele Portfolien gemanagt und dann darf man 4-mal im Jahr Rede und Antwort halten und ja, dann geht das eben so Stück für Stück voran und gibt's verschiedene Ansätze. Also ich könnte da jetzt ewig erzählen, aber dann...
Nee, aber das wollen wir gar nicht. Ulrike, genau. Du hast ein wichtiges Stichwort gegeben und zwar, was dich ja schon früher beschäftigt hat, Insiderhandel. Ja. Nun schauen wir mal auf die aktuelle internationale Entwicklung. Wir wissen zurzeit, Aktien rauschen ab, Börsen gehen nach unten, Unternehmen verlieren an Wert, weil wir wissen, steigende Energiepreise, Kriege und ähnliches. Donald Trump sagt einen Satz, nee, wir haben das alles im Griff, wir verhandeln mit dem Iran. Was passiert? Sofort geht dieser Kurs, der ja nach unten gewandert ist, in entspannender Phase wie nach unten. Und das Eigenartige ist, dass das Vermögen eines, ich will nicht immer auf Donald Trump, weil es fast jedes Mal Gegenstand unseres Talks, da kommt immer so viel aufs Konto drauf bei dem, das ist also der Präsident, der am meisten Geld verdient oder generiert hat in der ganzen Zeit. Was hat das damit auf sich? Wie reagieren Menschen so emotional auf diese Sätze, auf diese Ankündigungen? Was passiert da eigentlich?
Ja, also da darf man schon sehr zurückhaltend sein insgesamt. Das hat natürlich einen mächtigen Einfluss kurzfristig, das ist ganz klar. Vor allen Dingen, wenn eben Menschen sowas ausnutzen, dann für sich persönlich, die wissen, dass sie einen großen Einfluss haben. Aber das ist ja jetzt nicht nur bei ihm so der Fall, sondern das ist ja auch generell immer der Fall bei anderen Menschen. Wenn zum Beispiel Warren Buffett spricht, der spricht ja dann auch sehr gewählt oder wenn große Asset Manager unterwegs sind und dann eben auch vor der Kamera sprechen, über ihre Strategien sprechen, die sprechen ja auch sehr, sehr, sehr gewählt und auch gerade wenn ja Investmentbanken oder wie gesagt eben große Gesellschaften ihren Ausblick herausgeben. Das ist ja dann genau das Gleiche, auch so wie so eine Ad-Hoc-Publizität, die ist ja bis dahin dann geheim und wird dann zu einem bestimmten Datum veröffentlicht. Da haben ja die Unternehmen alle riesige Compliance-Abteilungen, wo man extrem aufpassen muss, was man sagt und wie man es sagt. Und generell ist es so, dass man da schon einen Weg findet, wo eben dann zu diesem Zeitpunkt dann die Strategie veröffentlicht wird, damit das aber auch, sagen wir mal, in einer starken Seriosität rüberkommt. Und wenn es aber dann natürlich bei solchen Events, wie wir jetzt eben teilweise gesehen haben, dass, was weiß ich, Krypto oder irgendwas wird schön geredet von jemandem, der totalen Einfluss hat, dann zieht das natürlich viele Menschen an und die finden das toll und dann sagen die, wow, das ist jetzt mega. Ich bezeichne das, und das ist so ein ganz großes Feld für mich, ein wichtiges Feld, wo ich sage, hier muss man, da müssen alle Alarmanlagen angehen sozusagen, da darf man echt große Aufmerksamkeit für sich selbst nach innen senden, was geht jetzt hier eigentlich ab? Denn das sind so, wir kommen bei solchen Dingen, auch wenn man sagt hier, das ist der absolute ultimative Tipp. Ich kenne da jemanden, der kennt was, der hat da eine Story und das ist so, ich will es dir im Vertrauen erzählen. Und ja, da ist man ganz schnell an irgendwelchen Insidergeschäften dran, wo man echt aufpassen darf und wo man aber auch für sich selbst überlegen darf, ist das jetzt der richtige Weg und welche Risiken gehe ich damit ein? Der ultimative Tipp, sage ich jetzt mal, das klingt immer super. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Es funktioniert mit Sicherheit vielleicht auch kurzfristig. Das Kurzfristige kann sich auch vielleicht mal 1-2 Jahre hinziehen. Aber irgendwann wird man erkennen, dieser ultimative Tipp hat immer einen Preis. In solchen Situationen verlieren viele Menschen auf einmal die Aufmerksamkeit, dass bei einer tollen Rendite, dass bei einem tollen Versprechen immer, das auch einen gewissen Preis hat. Das hat ein bestimmtes Risiko. Und das wird oftmals dann ausgeblendet. Und wir sind in solchen Phasen, Situationen ganz schnell in unseren Emotionen. Die Börsenpsychologie, das habe ich in den letzten 25, 30 Jahren festgestellt, ist das alles Entscheidende, wie erfolgreich wir langfristig beim Investieren sind, für wie erfolgreich sind wir mit unserer Firma, wenn wir eben uns von diesen Emotionen beeinflussen lassen. Und die Emotionen sind ja also sehr stark ausschlaggebend. Warum? Weil natürlich 95% in uns automatisch ablaufen. Wir haben das Unterbewusstsein, was aus allen möglichen Dingen gesteuert wird. Und wir haben nur 5%, die wir nutzen können und sollten, um uns wirklich vor diesen Fallen, die da sind, zu bewahren. Und das gelingt nicht immer. Also ich muss mich da selber auch an die Nase fassen. Was habe ich für Fehler gemacht, wo ich gedacht habe, boah, wie kannst du eigentlich so doof sein und darauf reinzufallen? Also ich habe zum Beispiel 2011 oder kurz 2012, kurz bevor Griechenland pleite ging, bin ich der Gier unterlegen und habe Griechenland-Anleihen gekauft. Ich habe gesagt, bei 20% kann nichts schief gehen. Ich habe völlig mein Hirn ausgeschaltet und ja, war dann letzten Endes ein Totalverlust. War eine Lernkurve und ich muss mir einfach sagen, ja, wieso? Ich denke und rede ständig über Börsenpsychologie und dann schalte ich das komplett aus.
Also an dieser
auf.
Stelle kann man sagen, Emotionen haben da nichts zu suchen. Wir sind zwar, wir sagen immer, ja, wir sind rational. Nein, wir entscheiden emotional und rechtfertigen es rational. Also lieber im Börsengeschehen, lieber rational entscheiden. Meine Frage, wenn du jetzt dir mal die aktuelle Weltwirtschaft anschaust, was sind aus deiner Sicht die größten Risiken, gerade für kleine mittelständische Unternehmen jetzt?
Also die größten Risiken generell bei kleinen mittelständischen Unternehmen hier, vor allen Dingen in Deutschland, sind, dass sie eigentlich keine neutrale Beratung haben. Das ist unabhängig von unserer aktuellen Situation. Es geht immer mal nach oben, nach unten und wir werden immer irgendwelche, ja, Sondersituationen ab und zu haben, die die Märkte stressen. Aber das Grundlegende ist, wir haben in Deutschland das provisionsabhängige Bankenberatungsmodell. Das ist auch verlängert worden im Jahr 2023 für 10 Jahre. Klar, da hängen 4 Arbeitsplätze dran, das ist klar. Aber jeder, der dann sagt, okay, was mache ich denn eigentlich mit meinen Finanzen? Und die meisten kleinen mittelständischen Unternehmen haben eben keine eigene Finanzabteilung. Das ist das Grundlegende und dann wird das ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Auf der einen Seite ist man etwas schüchtern, das, was so an Finanzen wirklich im Unternehmen abgeht, wirklich will ich darüber reden, ist vielleicht nicht immer so das Lieblingsthema, aber man muss sich dem stellen. Und dann wird vielleicht versucht, ja, ich gebe das Thema an meinen Banker ab und der macht das dann schon. So, dann ist das Thema vom Tisch. Aber als Unternehmer habe ich halt selber immer die Verantwortung und mein Banker ist nicht verantwortlich für die Entscheidung, die ich letzten Endes treffe. So. Und das geht im Prinzip da schon mal los, dass man eben für sich bewusst werden darf. Ich habe immer die Verantwortung und ich darf mich mit diesen Themen beschäftigen, denn Finanzen sind einfach Chefsache. Und das ist absolut wichtig und hat Priorität in jedem kleinen Unternehmen. Das hat schon Priorität bei jedem, der sich selbstständig macht und jetzt den Weg geht, ich will meine eigene Firma gründen und ich darf darüber nachdenken. Und da ist es wirklich schwierig, wie komme ich in das Thema rein? Wie komme ich in das Thema neutral rein? Und dort liegen schon meistens so die ersten Hürden. Wie strukturiere ich meine Rückstellungen? Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, fange damit schon mal an, mit Cash- und Liquiditätsmanagement, um eben solche Phasen, wie wir sie aktuell haben, die schon sehr lange, eben seit 2020 anhält, wo wir wenig Wirtschaftswachstum sehen, wie komme ich da durch? Und da darf ich ganz klar meinen Fokus eben auf Liquiditätsmanagement legen mit Rücklagen und verschiedenen Strategien.
Das führt mich zu der nächsten Frage eigentlich, genau, Liquiditätsmanagement. Also so die traditionellen Unternehmer sagen, ja, also ich muss dann alles auf dem Konto haben und das bedeutet Sicherheit. Ist das richtig oder muss man das kritisch sehen, nur was auf dem Konto zu haben?
Da kommen wir schon zum nächsten großen Thema. Gut, dass du es ansprichst. Das ist so ein ganz, ganz heißer Reifen. Das habe ich auch sehr oft kennengelernt bei den Unternehmen, für die ich das Geld managen durfte. Und da war es oftmals so, dass da auf den Cashkonten ein paar Millionen rumliegen. Und da wurde mal gesagt, okay, ja, ab 2 Millionen, dann schichten wir das mal um. Aber das ist unsere Hausbank. Das war schon immer unsere Hausbank. Und das ist eben so. Den vertrauen wir. Gut. Kann man so sagen, muss ich sagen, das ist ein riesengroßes Risiko, was Unternehmen da fahren. Wir haben ja seit 2008, damals wurde ganz klar gesagt nach der letzten Finanzmarktkrise, dass von Seiten des Staates nie wieder Banken unterstützt werden und das ist eine globale Entscheidung. Da war einfach viel zu viel Steuergelder sind in die Banken reingeflossen, also massiv, was da passiert ist. Nicht nur in Deutschland und es sind zwar ein paar Banken abgewickelt worden, aber es wurde dann ganz klar festgelegt, wir haben jetzt diesen Abwicklungsmechanismus und der gilt. Und der gilt auch tatsächlich. Also wir haben das auch vor 2008 schon in anderen Ländern gesehen. Zum Beispiel hatte damals Skandinavien und in Dänemark gab es große Krisen, wo dann eben auch Banken abgewickelt worden sind und dann ja, Menschen, die mehr als 100.000 Euro auf dem Konto hatten, die haben dann maximal 100.000 ausgezahlt bekommen. Und dann war es das mit dem Rest. Hat man da 1 Million liegen, sind 900.000 weg. So, und das gilt auch in Deutschland bei jeder Bank. Also das ist einfach nicht mein Geld, was dort ist. Ich habe eine Forderung gegen die Bank. Und da darf sich jeder bewusst sein. Und wir haben zwar eine Einlagensicherung, aber wie gesagt, die liegt bei 100.000 Euro. Und das gilt genauso für Unternehmer wie für Privatpersonen. Und deswegen ist es für Unternehmen mega, mega wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und da biete ich auch unter anderem Workshops an, die live sind, um zu checken, ist denn das Bankkonto von dem Haus, wo ich mein Geld liegen habe, auch wirklich sicher. Denn da gab es auch ganz, ganz viele.
Man sagt mal, was sind denn deine Alternativen, die du Unternehmen empfiehlst? Sagen, na ja, das eine ist das, aber wenn du da 2 Millionen hast und 100.000 und die Bank geht pleite oder wie auch immer, dann ist das Geld verbrannt. Was sind deine Alternativen, die du Unternehmen rätst?
Also auf jeden Fall darf man dann das Geld, was man natürlich zum Arbeiten benötigt, also ist ja nicht alles da an Cash, dass ich jetzt sofort in die nächste Investition stecke, sondern da braucht man für eben Zahlungsein- und Ausgänge einen gewissen Anteil von Cash. Also man darf sich auf jeden Fall erstmal bewusst sein, was habe ich an Eingang an Cash, was habe ich an Ausgang im Cash im Durchschnitt im Jahr. Und wenn diese Cash-Schwankungen eben mehr als 100.000 Euro pro Bank oder auf der Bank sind, dann darf ich das natürlich auf verschiedene Konten diversifizieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich darf mir auf jeden Fall erstmal klar werden, wie viel Umsatz habe ich, was geht rein, was geht raus, was ist so die Basis, die ich auf jeden Fall benötige. Und dann gibt es natürlich weitere Schritte, dass man das daneben zum Diversifizieren auf verschiedene Banken dann auch dazu übergeht, Strategien aufzusetzen, um sichere Zahlungsströme im Unternehmen zu entwickeln. Und da gibt es eben dann verschiedene Produkte an der Börse, wie ich das machen kann, die auch sehr sicher und sehr safe sind. Aber man darf natürlich so in dem ersten Schritt dann auch erstmal überprüfen, bei welchen Banken bin ich. Und also da biete ich, wie gesagt, zum Beispiel eben auch so Möglichkeiten an, das zu checken. Da gibt's von der BaFin so Tools, wo man das nachprüfen kann. Und das sollte man auch als Unternehmer kennen und machen. Denn wir haben ja im Jahr 2020 bis 2022, wir hatten ja vorher die Nullzinsphase, Unternehmer mussten Negativzinsen zahlen. Und dann war es halt so, viele haben gedacht, sie sind schlauer als der Markt und haben gedacht, ja, gibt so viele Anbieter von Cash-Konten, da nehmen wir eben einen, der bietet 5% Tagesgelder und damit ist die Sache sicher. War sie aber nicht, weil die haben dann leider diese Banken nicht gecheckt, ob die zum Beispiel eben auch eine Lizenz hier in Deutschland haben. Und es gab leider viele Unternehmer und leider auch sehr viele Kommunen, die in dieser Zeit sehr viel Geld verloren haben, weil das Geld dann direkt ins Ausland transferiert wurde und war damit weg.
Viele Privatanleger, die investieren ja in Exchange Traded Funds, also in ETFs und sagen, okay, das ist langfristig, wer gelernt hat, Geduld zu haben, zu warten, die performieren, die gehen immer nach oben, nach unten, aber im Schnitt so zwischen 6,5 und 7% über viele Jahre hinweg. Ist das auch eine Alternative für Unternehmen? Würdest du denen das raten oder sagst du, da gibt's andere und bessere Methoden, sein Geld zu sparen, wenn man es auch schnell verfügbar haben?
Also es gibt auf jeden Fall viele Wege, die nach Rom führen. Es ist immer der individuelle Weg. Und es ist die individuelle Situation im Unternehmen. Punkt Nummer 1 ist erstmal Sicherheit schaffen, sichere Zahlungsströme schaffen. Und dass man dann das Geld, was wirklich vorhanden ist, das langfristig angelegt werden soll. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da hängt natürlich zum einen zusammen, wann brauche ich dieses Geld oder ist dieses Geld für mich privat, um meine eigene Altersvorsorge aufzubauen, welchen Zeithorizont habe ich. Und das, da sollte man erstmal ganz tief reingehen und sich bewusst werden, wie viel Geld ist das, wie lange steht es mir zur Verfügung. Und das entscheidet natürlich dann über die Strategie. Bin ich jetzt aber zum Beispiel ein Unternehmer, der sagt, okay, ich will mir nebenbei meine Altersvorsorge aufbauen, ich bin jung, ich habe Zeit und ich habe ein bestimmtes Limit, was ich oder einen bestimmten Betrag, den ich monatlich oder jetzt generell zur Verfügung habe, dann kann das natürlich schon eine gute Möglichkeit sein, gerade wenn man so über Sparpläne das Ganze aufsetzen will. Hier würde ich aber auf gar keinen Fall irgendwie blind investieren oder da kommen wir schon zum nächsten Thema Börsenpsychologie irgendwie hinterherrennen. Also dem Herdentrieb folgen, weil das, was alle machen, muss ja gut sein. Da darf man auch tief einsteigen, um sich klar zu werden, Welche Risiken gibt es? Also es ist nicht alles Gold, was glänzt, und man muss so ein paar Mindeststandards kennen, um bei ETFs ja auch safe zu sein. Also es gibt Anbieter, die sind super winzig, dann gibt es natürlich aber auch Probleme bei Anbietern, die super, super, super große ETF ja Summen, also oder ETFs haben, wie bei den großen vier natürlich, die sind ja teilweise im riesigen Milliardenbereich. Und das hängt immer davon ab, wie willst du letzten Endes das Geld einzahlen und wie willst du letzten Endes aber auch wieder das Geld auszahlen lassen. Sie haben natürlich immer ein Problem, gerade bei solchen Auf- und Abschwüngen, wie wir es jetzt sehen, bei großer Volatilität, wenn dann viele Anleger kommen und sagen, wir wollen jetzt unser ganzes Geld abziehen, also wenn halt der Panik herrscht ohne Ende, dann kriegen die natürlich auch Probleme, wenn da auf einem Schlag Milliarden abgezogen werden. Deshalb sollte man sich auch immer überlegen, in welchen Fristen zahle ich ein und in welchen Fristen zahle ich wieder aus oder hole ich mir das Geld wieder zurück. Panik, jetzt hier zu sagen, ich löse jetzt alles auf, weil ich Angst habe, morgen ist alles verbrannt, ist immer ein schlechter Ratgeber. Also
ja, es ist ja blöd, man kann das ja nicht mal wie früher sein, holt sich das Geld und bewahrt es als Bargeld im Tresor auf. Das ist ja nicht mehr so das Angemessene, was man tun kann. Ich komme nochmal auf ein anderes Thema, weil in meinem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften haben wir natürlich im betriebswirtschaftlichen Zahlen immer von Kennzahlen gesprochen. Gibt es da die eine oder andere Kennzahl, die ein Unternehmen im Auge haben sollte, um die finanzielle Sicherheit, Liquidität so ein bisschen im Blick zu haben?
Ja, also eine Kennzahl ist natürlich die Inflation. Die Inflation wird immer so ein bisschen unterschätzt auf der einen Seite, auch wie sie entstehen kann. So, wenn wir haben ja jetzt seit 2020, 2021 so mehr oder weniger ein Nullwachstum oder minimales Wachstum in Europa, in Deutschland. Ein gutes Wachstum in den USA, das war im Durchschnitt immer so bei 3%. Früher in China in den letzten Jahren, sagen wir mal so, bei 5%. Aber auch die kommen jetzt so sukzessive weiter runter. Und wir haben eben in Deutschland beziehungsweise in Europa ja schon die Situation jetzt seit dem Ausbruch der großen Inflation 2020, 2021, die Situation, dass wir eben Inflation hatten. Die Anstiegsraten sind zwar zurückgegangen, aber da darf man sich einfach bewusst sein, ich muss als Privatperson und als Unternehmer etwas tun, damit ich das ausgleichen kann langfristig. Deswegen ist natürlich die Option zu sagen, ich hole mein ganzes Geld und lege das Cash in meinen Tresor. Das ist so eine der übelsten Variationen, die es gibt. Das sollte man einfach nicht tun, weil da verbrennt man einfach den Anteil der Inflation, der sich so Stück für Stück aufbaut, bar. Also das ist, also neben dem großen Risiko, dass man natürlich auch ausgeraubt werden kann, ist das einfach ein Risiko, das man ja unterschätzt, weil das langfristig einfach zu einem herben Vermögensverlust führt. Und deshalb darf man ja auch streuen zum Beispiel, Risiken streuen.
Also da kommen wir schon auf die Investmentstrategien. Was empfiehlst du da? Was ist denn da sinnvoll? Streuen höre ich schon. Also das heißt nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern auf mehrere Pferde.
Genau, also das ist auf jeden Fall aus mehreren Gründen wichtig, weil A, nicht immer alle Assetklassen gleich laufen, sondern das ist ja das Gute daran, dass in bestimmten Zeiten verschiedene Assetklassen auch verschiedene Entwicklungen haben. Und nichtsdestotrotz darf man sich immer bewusst sein, was kann ich mir als Risiko überhaupt leisten? Wie alt bin ich? Was heißt das für meine Firma? Wie viel Zeit habe ich, dass das Vermögen der Firma arbeiten darf? Habe ich jetzt 5 Jahre? Habe ich jetzt 10 Jahre? Und dann darf man sich damit auseinandersetzen, welche Assetklassen haben welche Schwankungsintensität. Und bei Aktien habe ich ab und zu Schwankungen von 30%. Aber ich habe natürlich bei anderen Assetklassen, also bei Krypto ist es ja natürlich ganz extrem, die liegt zwischen 50-80%, und sehr häufig, also diese Schwankungsintensität hat eine viel höhere Amplitude und einen stärkeren Intervall als natürlich bei Aktien zum Beispiel. Aber auch bei Anleihen ist das etwas, wo oftmals Anleger die Risiken komplett unterschätzen. halt, die das dann sagen, ja, also was bringt mir so eine Anleihe, so eine Staatsanleihe, 2% ist ja gar nichts. Aber dann darf man auch verstehen, dass die ja verschiedene Laufzeiten haben. Und je kürzer die Laufzeit, desto sicherer ist das Ganze. Und je länger die Laufzeit, umso höher ist auch dort die Volatilität und das Schwankungsrisiko und dann eben auch der Verlust.
Und will noch mal ein reingehen, und zwar ja, in das Thema, du hast Krypto genannt. Ist das deswegen, weil ich mit vielen Leuten jungen Leuten, die sagen, nee, Krypto, also hätte ich mal damals und so, also dann wäre ich heute steinreich. Und ich kenne viele Leute, die mir so Links schicken zu Krypto-Veranstaltungen, die meist irgendwo in Dubai stattfinden oder ähnliches. Und dann wird dir versprochen, dieses Thema Krypto würde ich mal persönlich kritisch sehen. Was hältst du davon? Und ist das etwas, was überhaupt für Unternehmen in Frage kommen kann? Der berühmteste Präsident oder der beste Präsident der Vereinigten Staaten hat ja sogar so einen eigenen Crypto-Coin herausgegeben. Es hat noch niemals einen Präsidenten gegeben, der sowas gemacht hat. Aber ich meine, der verkauft ja auch goldene Schuhe. Okay, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Aber Krypto, ist das interessant für Unternehmen oder sagst du lieber Finger davon lassen?
Also ich sag mal so, die Technologie finde ich bemerkenswert. Aber mir fehlt einfach bei Kryptowährungen der innere Wert, denn der ist ja bei Null. Was habe ich dort für ein echtes Wirtschaft, was habe ich dort für eine echte wirtschaftliche Leistung dahinter? Das heißt, ich habe eine tolle Hülle. Also die Technologie finde ich echt super. Aber der innere Wert, da sagt halt einer, ja, der Wert ist XY. Da sagt er, nee, der ist 1000-mal höher. Da sagt der Nächste, ja, das ist vielleicht so oder so. Ja, also es ist halt ein Angebot von und Nachfrage, die durch Menschen gesteuert wird. Das heißt also, die Meinung der Menschen ist dort entscheidend. Ich persönlich bin nicht in Krypto investiert, war vielleicht ein Fehler, aber ich bin einfach nicht überzeugt. Und wenn ich nicht überzeugt bin, dann bin ich dann halt auch raus dabei. Das ist für mich einfach ein Thema. Jedes Produkt an der Börse hat ja eine bestimmte Aufgabe. Und hat deshalb auch einen inneren Wert. Also es wird eine bestimmte Leistung, eine Wirtschaftsleistung dadurch erzeugt. Und bei einem Produkt, das eben keinen inneren Wert hat, finde ich es persönlich jetzt einfach fragwürdig, da strategisch zu investieren. Man kann das just for fun für sich vielleicht privat machen, aber jeder sollte sich auch immer bewusst sein, was dort für eine Schwankungsintensität dabei ist, wie groß das Risiko eben ist, alles zu verlieren. Und behält man in solchen Märkten, das immer wieder bei der Börsenpsychologie, behält man dort wirklich die Nerven. Und das ist das A und O für Privatanleger, die meines Erachtens keine Chance haben, dort wirklich die Nerven zu behalten. Das sind die wenigsten meines Erachtens, die da wirklich, da darf man sehr aktiv dagegen steuern, um da nicht bestimmten Maßen hinterher zu rennen auf der einen Seite oder auf der anderen Seite dann eben in Panik zu verfallen. Gott, jetzt ist alles, geht alles den Bach runter, meine Millionen sind weg und ich muss jetzt alles sichern. Deswegen hat man ja zum Beispiel jetzt diesen Rückgang im Gold, der eigentlich völlig unlogisch erschien, weil einfach viele gesagt haben, ja, jetzt ist die Welt am Ende, die Börse ist am Ende und jetzt muss ich sichern, was zu sichern ist. Ich denke, Krypto ist ein seriöses Thema für Unternehmer.
Gut, deswegen mal zum Schluss vielleicht, wenn du Unternehmen jetzt mal, die zuhören, 2, 3 konkrete Tipps auf den Punkt geben kannst, was ist jetzt zu tun angesichts dieser weltwirtschaftlichen Entwicklung der Lage? Soll man nicht vielleicht lieber, wo gucken wir hin, in welche neuen Märkte schauen wir rein? Ist KI etwas, wo wir investieren sollten, also mit KI-Unternehmen? Oder ist das vielleicht auch nur eine Blase, wenn du da mal so 2, 3 konkrete Tipps für uns hast?
Also bin ich relativ langweilig unterwegs. Also Nummer 1 ist, wenn du wirklich langfristig erfolgreich sein willst, setze immer auf Qualität, so die sich schon bewiesen hat. So, dann diversifiziere auf jeden Fall, weil wenn du nur 5 Aktien oder irgendwas, wenn du nur in Aktien investiert bist und dann hast du nur 5 Aktien, fällt eine aus, hast du schon mal 20% Verlust. Also ich sag nur Wirecard 2020, keiner hat es auf dem Schirm, alle rannten rein und Bums aus und da waren dann eben, war eben der Wert bei Null. So, und das kann immer wieder passieren. Wir sind keiner der Anleger ist wirklich so tief im Thema drin, dass man sagen kann, hier, ich kann das wirklich 100% einschätzen. Also das ist nicht der Fall. Deswegen unbedingt streuen, diversifizieren, mindestens bei Aktien mindestens 100 Titel. Denn wenn einer ausfällt, hat man eben nur 1% Verlust. Das kann man pro Jahr verkraften. Und dann ist es einfach so, man darf sich bewusst werden, in verschiedene Assetklassen zu gehen, in Anleihen, zwischen Anleihen, Rohstoffen oder also Gold natürlich. Es ist immer ein kleiner Anteil, der mit Sicherheit interessant ist. Muss ich jetzt hier am Hai kaufen? Nein, muss ich nicht. Aber ich darf mir auf jeden Fall Zeit nehmen, mich damit auseinanderzusetzen und dann einen langfristigen Ansatz zu entwickeln, der zu mir passt und der eben zu meiner Firmenstrategie passt. Und es ist auf jeden Fall notwendig, immer notwendig zu sagen, also ich habe immer einen Sicherheitspuffer. Ich brauche unbedingt Rücklagen. Das ist das A und O, um eben durch schwankungsintensive Zeiten durchzukommen. Rücklagen, die mir eben in dieser Zeit ja den Rücken stärken und dann das, was übrig ist, eben auch nicht auf die höchsten Renditen setzen, sondern auch da zu mischen und einfach gut diversifiziert zu sein.
Sind wertvolle Tipps, liebe Ulrike. Wenn die Zuhörer jetzt sagen, oh Mensch, das war interessant, mit der Frau würde ich gern zusammenarbeiten, da haben sie Chancen wahrscheinlich. Wo muss ich hinklicken, wo muss ich hingehen, damit ich als Unternehmer mit dir zusammenarbeite?
Also erste Anlaufstelle ist natürlich LinkedIn, da findet man mich ganz normal. Und ansonsten, ja, ich habe auch natürlich auf Facebook und auf Instagram meine Kanäle. Unter Ulrike Hock bin ich da auf jeden Fall zu finden. Und ja, ich freue mich über jeden, der sich meldet und sehr gerne kostenloses Erstgespräch. Oder ich habe auch eine eigene Gruppe, wo wir über das Thema Liquidität sprechen, wo wir auch ja mal so sprechen können, wie man sich das gerne vorstellt, dass man eben mal ein offenes Wort hat, was ein bisschen weitergeht und worauf man alles achten darf. Und ja, also von daher, da sind alle Türen offen, gerne auch als Sparringspartner, wenn man bestimmte Strategien im Unternehmen mal unter die Lupe nehmen lassen will, als unabhängige, neutrale Zweitmeinung oder Drittmeinung, stehe ich auch jederzeit gerne zur Verfügung.
Wunderbar. Liebe Ulrike, ich danke dir sehr für diesen bunten Blumenstrauß an Tipps, den du uns gegeben hast und diesen Eindruck oder diesen Einstieg in die Börsenpsychologie, wo man lieber die Finger von lassen sollte und dass Sicherheit immer noch ein Thema ist, das für Unternehmer an erster Stelle sein sollte. Ja. Lieber ein bisschen weniger. Und deswegen danke ich dir sehr an dieser Stelle für dieses wunderbare Interview.
Ich danke dir für die Einladung. Danke.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.